Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr uns hört. Hier sind wieder Simone und Simon bei eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner.
Hallo!
Wir haben wieder tolle Spiele heute im Gepäck. Zu viele, um sie alle heute zu besprechen. Das ist das Gute.
Das darfst du nicht immer erwähnen. Wenn du das jetzt nicht erwähnt hättest, dann wüsste keiner, dass wir nicht alles schaffen. Dann würde jeder denken, wir haben alles besprochen, alles easy, alles gut. Und jetzt weiß jeder, ach, die haben eh wieder viel zu viel.
Ja, ist ja auch so. Aber es macht ja auch nichts. Dafür haben wir ja im Moment das wöchentliche Format, sodass wir dann getrost auch nächste Woche drüber sprechen können, wenn wir sie vielleicht dann doch noch ein paar Mal mehr gespielt haben. Wir haben heute ein paar Spiele dabei. Das sind wirkliche Hidden Gems. Wir haben Leute dabei, genau.
Wir haben Leute dabei. Wo sind die denn hier?
Ich bin schon durch. Wir haben, nach den 5 Unmods bin ich komplett hinüber. Wir haben Spiele dabei, die aktuell ziemlich heiß begehrt sind. Simone überlegt schon wieder in ihrem Kopf, welches könnte das denn sein? Ein Spiel, was wir gestern schon wieder verkauft haben.
Also was heiß begehrt ist, das weiß ich jetzt nun wirklich nicht.
Ja, du, also dich hat's ja auch sofort gecatcht gehabt. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, da sind ein paar Spiele dabei, von denen hat man wahrscheinlich eher wenig gehört. Wir haben aber auch ein paar Zweispielersachen gespielt, wo man sagt, okay, da haben wir ja irgendwie den Blick noch gar nicht drauf geworfen gehabt. Mal sehen, was wir heute alles schaffen. Freut euch auf jeden Fall auf diese wunderbare neue Folge.
Ja, finde ich auch. Wunderbar ist die Folge und wunderbar ist auch, dass wir jetzt ein Podcast-Cover haben.
Ja, wunderbar. Wir haben es endlich geschafft. Juhu!
Ja, seit 20 Folgen angekündigt und endlich ist es da.
Ja, das liegt natürlich daran, dass wir keine Kosten und Mühen gescheut haben. Vor allen Dingen eher Mühen, um ja uns auch umzuschauen, wo gibt's denn eigentlich ein schönes Artwork für uns, was zu uns passt. Und wir sind da aufmerksam geworden durch ein wunderbares Spiel, was wir gleich im Anschluss besprechen werden, auf AI. Von IE Board Game Craft. Und die hat ein Spiel rausgebracht, was sie auch selber illustriert hat mit diesen wunderschönen Figuren, aus der wir jetzt auch unser Podcast-Cover quasi in die Richtung haben designen lassen und haben die einfach mal gefragt, die kommt tatsächlich aus China, und haben gefragt, ey, hättest du irgendwie Zeit und Bock für uns einen Podcast-Cover zu machen? Und es hat natürlich jetzt etwas länger gedauert, weil ist ja aufwendig.
Genau, und wir mussten uns natürlich auch überlegen, wie wollen wir das denn haben? Ja. Wir haben ein bisschen gepostet und Beispielfoto vorbereitet und dann ein wunderbares Cover-Design bekommen. Und das ist genau so, wie wir es uns vorgestellt haben.
Tatsächlich, ja.
Es ist genau so. Wir fanden die Figuren, das Artwork so niedlich und dann wollten wir auch so niedliche Figuren, weil wir ja auch niedliche Mäuse sind.
Und es passt ja auf verschiedenen Ebenen, ne? Also ich würde ja sagen, wir sind ja auch immer wieder auf der Suche nach den hiddensten Gems, die es gibt, also den verstecktesten Perlen. Und dazu zählt eben auch Tofu Shifu, was wir gleich besprechen. Und ja, tatsächlich ist das so, dass wir ihr auch gesagt haben, pass auf, wenn du das schon designst, dann lass uns doch einfach dein Brettspiel auf dem Cover spielen. Und jetzt, wenn ihr es euch genau anschaut, ein paar kleine Easter Eggs sind natürlich da drin versteckt, dann seht ihr, wie wir auf diesem Podcast-Cover tatsächlich auch Tofu Shifu spielen, was ja auch designt wurde von AI.
Ja, das ist, ich finde, das ist wunderbar. Das ist so schön
geworden.
Ja.
Ich liebe diese Wasserfarben und großes Shoutout geht raus. Und ich würde sagen, wir kommen einfach aber auch direkt zu dem Thema, weswegen ja die Leute auch einschalten, zu den Spielen. Und auch wenn wir es schon in dem anderen Podcast Nudelluft und Spielspaß schon mal besprochen hatten, nun haben wir jetzt ein paar mehr Partien tatsächlich auch bei Tofu Shifu. Und ich habe es tatsächlich auch noch jemandem beim Spieletreff gezeigt. Und ich muss sagen, Tofu Shifu ist nach wie vor ein Spiel, wo ich sage, das ist, macht mir schon richtig Spaß.
Ja, ich mag es auch gerne, aber ich finde, es ist immer noch nicht so easy manchmal.
Ja, also es wirkt manchmal fluffiger, als es ist.
Mhm.
Man könnte sagen, es ist im Grunde genommen ein Eurogame mit Tableau-Building, ein bisschen Deck-Building, und wir haben vor allen Dingen auch Worker-Placement. Aber wir haben eigentlich nur einen Worker, das ist unser Meister quasi, der sich immer von einem Feld zu einem anderen bewegt und quasi, man könnte sagen, jetzt eine Linie zieht. Nee, wie nennt man das denn? Ne, der bereist einfach die Orte und blockiert immer den, wo er ist.
Ja, quasi. Genau. Wir aktivieren mit unserem Tofu-Meister immer die Aktionsfelder und der andere kann nicht hin. Beziehungsweise er kann hin, indem er ein Special-Aktionsfeld benutzt.
Oder indem er tatsächlich, bei den meisten ist auch so, da muss man zusätzlich einen Hut abwerfen.
Ja, genau.
Nee. Das Schöne, doch. Nee. Doch, diesen grauen.
Ist das nicht, damit du einfach nur mehr bei der Aktion machen kannst? Nee, okay.
Ja, ich habe es ja zuletzt nochmal gespielt.
Okay. Hast du doch recht.
Da habe ich doch recht, natürlich. Das Schöne ist, das Thema ist super unverbraucht. Wir haben ein Tofu-Restaurant. Tatsächlich ist es so, dass es in den asiatischen Ländern völlig normal ist, dass es Tofu-Restaurants gibt. Kann man sich hier tatsächlich wenig vorstellen. Ich fand das Thema erstmal super spannend und unverbraucht. Und wir haben Multi-Use-Card-System mit Deckbuilding, was mich auch erstmal schon mal direkt anspricht. Wir können die Karten benutzen, um quasi Icons zu haben, um gewisse Felder belegen zu können. Wir können sie aber auch als Aufträge zur Seite legen, dann sind sie aber auch aus unserem Deck komplett dauerhaft raus. Oder wir können sie für Verbesserungen in unserer Küche...
Genau, für verschiedenste Upgrades.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ziemlich easy, weil die Worker-Felder relativ einfach sind. Es gibt eigentlich immer so ein paar Loops, die man abläuft und dann auch schaut, was ist jetzt die beste Reihenfolge. Erstmal muss ich Gäste ranlocken, dann muss ich die Tofu-Gerichte vorbereiten, dann muss ich sie ausliefern, dann muss ich nachher abkassieren. Also es sind relativ leichte Abläufe eigentlich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich finde, der Ablauf des Spiels ist wirklich eigentlich relativ simpel und relativ eindeutig. Aber man kommt sich halt in die Quere und das Problem ist, dass man für jede Aktion eben diese Hüte braucht. Die verschiedensten Arten von Hüten. Es gibt weiße, blaue, orangene und schwarze Hüte, glaube ich.
Ja.
Und für jede Aktion brauchen wir andere Hüte und an die müssen wir halt auch erstmal rankommen. Dafür haben wir einmal die Hüte so als physische Ressource und eben die Hüte auf den Karten. Und das ist die Schwierigkeit an dem Spiel, dass es immer an Hüten mangelt.
Ja, nicht nur das, sondern es ist vor allen Dingen auch geschicktes Planen deshalb wichtig, weil Karten, die aus unserem Deck rauskommen, ja auch Sachen beinhalten, mit denen wir vorher gut gearbeitet haben. Also wenn ich einen Universalhut vorher auf einer Karte hatte und ich benutze aber die Karte dafür, einen Ausbauten zu machen oder einen Auftrag zu erfüllen, dann habe ich die halt nachher nicht mehr in meinem Deck. Und das Interessante ist, das Deckbuilding unterschätzt man am Anfang sehr stark. Also man muss eigentlich schon den Fokus auch darauf legen, welche Karten ich mir wann kaufe und welche ich auch für Ausbauten und Aufträge und so benutze, weil man einen relativ großen Durchlauf durchs Deck hat, ne?
Naja, was heißt Durchlauf durchs Deck? Du darfst ja immer nur 6 Handkarten haben.
Naja, ich meine oder Durchlauf 5? Im Sinne von, die Karten komplett raus sind, meine ich.
Ja, ich glaube, es sind 6 Handkarten, ne?
6 Handkarten, genau.
Ja, das heißt, man zieht nicht von seinem Deck, sondern man sucht sich seine Handkarten aus seinem Deck aus.
Kennen wir ein bisschen wie bei Obsession oder bei anderen Spielen, die dieses System benutzen. Ich finde, es ist durchaus zwischendurch knackiger, als man denkt. Also wenn man die Regeln jetzt hört, dann würde man jetzt ein Spiel auf einem unteren Kennerniveau vermuten. Ich würde sagen, es ist schon noch auf einem guten Kennerniveau. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man zu viel oder zu schlecht spielt, wenn man eine richtige Gruppe hat. Weil die Spiellänge variiert ja auch je nachdem, wie gut du spielst.
Ja, und um auch nochmal den Kreis zum Podcast-Cover zu schlagen, auch beim Artwork des Spiels würde man nie im Leben vermuten, dass dann doch so viel Schwierigkeiten oder beziehungsweise so ein Niveau dahinter steckt. Weil vom Artwork würde man denken, das ist ein absolutes Easy-Peasy-Einsteigerspiel.
Aber ich finde, es ist trotzdem so, dass man jetzt sagen würde, im Spiel ist es sehr fluffig, es ist eigentlich recht einfach, man weiß, was man machen will. Man muss nur gucken, wie kommt man da hin und man muss gucken, was mache ich eigentlich in 4-5 Zügen, wie sieht mein Deck dann aus? Und für mich ist das immer noch so eine versteckte Perle, wo jetzt Leute, die sagen, ey Simon, zeig mir mal hier deine versteckten Eurogames, weil im Eurogame-Bereich, finde ich, gibt es gar nicht so viele versteckte Perlen. Wenn wir jetzt unser Regal angucken, sind das dann doch eher andere Genres, wo es so nischigere Titel gibt. Aber ich finde, Tofu Shifu passt da genau in die Ecke rein. Ich weiß nicht, ob man es kaufen kann aktuell. Vielleicht einfach mal eine Mail schreiben, wie auch immer. Ich bin froh, dass ich den Kickstarter damals mitgemacht habe und kann nur sagen, dass ich nach wie vor das Spiel richtig gut finde. Bin bei so einer 8 von 10 und das Spiel bleibt auch in unserer Sammlung.
Ja, auf jeden Fall.
Cool, haben wir das doch schon mal besprochen. Dann gehen wir doch mal weiter in den nächsten Titel. Der sieht nämlich auch wunderschön aus.
Der Simon guckt auf seine schlaue Liste.
Natürlich.
Genau.
Gucken wir aufs nächste Spiel. Und das hat uns tatsächlich auch direkt vom Artwork her angesprochen. Und ich habe es tatsächlich auf dem Gebrauchtmarkt gekauft, nachdem ich mir es verkneifen konnte, beim Kickstarter mitzumachen. Und die Rede ist von Emberleaf.
Och, ja.
Och, ja, sagt die Simone.
Och, ja, och, ja.
Eine kleine Enttäuschung. Für uns beide, würde ich sagen.
Obwohl es so süß aussah.
Das Spiel ist von James Tomblin und Frank West entwickelt worden. Und Frank West kennen wir vor allen Dingen von dem wunderbaren Spiel Die Insel der Katzen, was wir beide ja total super finden. Und Emberleaf ist ein gerade ausgelieferter Kickstarter. Bei dem, wie soll man es beschreiben? Wir versuchen, glaube ich, als Emberlinge die Gebiete wieder zu bevölkern, ne, die durch gewisse Sachen einfach dezimiert wurden. Wir versuchen, was aufzubauen, könnte man sagen.
Ja, genau.
So ein Stadtbuilding-System. Genau. Und dazu haben wir einen Grid an Karten oder wir haben gewisse Handkarten und spielen die in unser Grid vorne aus und haben Effekte, wenn wir sie ausspielen oder wenn wir sie sliden. Denn eine der Hauptmechaniken, die auch durchaus, würde ich sagen, eine der positiveren Sachen in diesem Spiel ist, dass wir uns in unserer Runde aussuchen können, wollen wir eine Aktion nutzen, indem wir eine Karte ausspielen und vielleicht den Effekt davon nutzen, oder wollen wir alle Karten nach links sliden und dann die Slide-Effekte nutzen. Da können auch Sachen draufstehen, wie hier bekommst du eine Ressource, es gibt Effekte, wenn die Karte vom Grid runterkommt, bekommen wir dann etwas. Und das ist eigentlich so die Hauptmechanik des Spiels.
Ja, genau. Und das Spiel sieht wirklich wahnsinnig süß aus, beziehungsweise die Karten sehen wahnsinnig süß aus. Wir haben nämlich lauter kleine, süße Tierchen.
Richtig schön gestaltet, ja.
Ja, richtig schön und süß gestaltet sind. Aber leider ist bei uns beim Spiel nicht so viel Spieltiefe aufgekommen.
Ich glaube, man könnte das schon so sagen.
Also es ist halt sehr... Für uns war es sehr, sehr oberflächlich. Also im Endeffekt, ja, bauen wir die ganze Zeit Gebäude, versuchen dabei Aufträge einzusammeln und die dann eben am Ende des Spiels erfüllt zu haben. Zwischendurch bekämpfen wir noch so ein paar Wegelagerer, die uns Punkte geben. Und wir haben, wie viele Karten haben wir am Anfang?
Ich glaube,
sechs Karten.
So. Ja, irgendwie sowas.
Und insgesamt im Spiel können wir 4 Karten uns dazu holen. Außer es gibt da noch eine Mechanik, die wir nicht gesehen haben.
Ich glaube, das war es tatsächlich.
Aber
so viele Karten gibt es ja auch gar nicht, ne?
Ja, und das ist alles. Also man kann sein Deck nicht großartig ausbauen und man muss dann eigentlich so ein bisschen mit dem leben, was man da zur Verfügung hat.
Jetzt würden andere wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch genau das Tolle an diesem Spiel, dass jede Entscheidung bei dem Deckbuilding dann zählt und so. Für mich fühlt es sich super limitierend an. Das war so am Anfang, da ich dachte, oh, das ist ja eigentlich ganz cool. Jetzt kriege ich hier eine neue Karte rein und habe quasi mir eine Idee gemacht, wie ich mein Grid jetzt neu anordnen kann und habe so eine kleine Engine mir aufgebaut. Aber ich sag mal, nach 20% des Spiels hört es dann aber auch auf. Also dann kommt keine Engine mehr dazu. Deine Engine ist dann schon auf deiner Hand, weil du holst dir natürlich relativ früh die Karten, um eben mehr Karten auch ausspielen zu können oder einfach ein bisschen variabler zu sein. Und ich fand das super limitierend, dass es nachher wirklich nur 4 Karten sind, die man maximal dazu bekommen kann.
Ja, fand ich auch. Und ich fand auch dann tatsächlich, dass die Karten auch nicht unterschiedlich genug waren, die man da einsammeln konnte. Es gab ein paar einzelne, die dann mal einen coolen Effekt hatten, aber insgesamt waren die doch sehr ähnlich. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Karte nehmen konnte, habe ich mir die Karten angeguckt, die da lagen, und war eigentlich nicht so wirklich begeistert, dass ich davon jetzt eine nehmen muss.
Also wir haben es auch mehrfach gespielt und ich würde auch sagen, dass die zweite Partie schon noch mal ein bisschen besser war, weil man dann eben wusste, worauf man spielen musste. Aber mir hat die Dramaturgie gefehlt in dem Spiel. Also mir war das einfach von der Spielentwicklung zu flach. Wir haben am Anfang eine richtig schöne Lernkurve, oder nicht eine Lernkurve, aber eine schöne dramaturgische Kurve. Wir bauen unser Grid auf, wir haben auch Gebäude auf unserem Board. Wenn wir die bauen, dann können wir unser Board quasi verbessern dauerhaft. Das Lager wird größer oder wir haben noch einen Gridplatz mehr mit einer starken Aktion. Aber sobald wir die meisten Sachen davon gemacht haben, hat das Spiel eigentlich nicht mehr so viel zu bieten. In der Dramaturgie mäßig. Ne? Also es bleibt dann auf einem Level, wo ich mir dann denke, es ist einfach viel zu lang. Also wir haben jetzt, sag mal, es war jetzt länger, als wenn wir zu zweit Kanban EV zum Beispiel spielen, was irgendwie für mich dann auch nicht verhältnismäßig war für die Spieltiefe. Ich glaube, das hatten wir ja zuletzt auch schon mal bei Spielen bemängelt. Es muss halt sich auch rentieren innerhalb dieser Spieltiefe. Und mir war das dann zu obvious auch teilweise, was ich machen wollte oder konnte. Du hast dann Ressourcen und du kriegst immer wieder Ressourcen, dann musst du die wieder ausgeben, um Gebäude zu bauen. Man kommt sich, also wirklich in die Quere zu zweit auf jeden Fall nicht.
Nee, nicht so wirklich.
Und auch nicht so, dass es sich lohnen würde, da auf Konfrontation zu gehen, würde ich sagen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das bei 3 oder 4 Spielen jetzt auch nicht super unterschiedlich am Anfang ist, weil jeder sich ja erstmal so sein Gebiet aussucht, wo er in Ruhe bauen kann. Und
und im Zweispielerspiel wurden ja so ein paar Felder abgedeckt. Das hast du ja dann bei 3 und 4 Personen nicht. Da hast du ja auch wieder mehr Platz.
Stimmt.
Und ich hatte tatsächlich ja auch noch ein bisschen die Schwierigkeit, was auch dank der Limitierung leider so war, dass ich dann zum Beispiel in Situationen kam, dass ich mich nicht bewegen konnte, weil ich keine Karte holen konnte innerhalb des Spiels, mit der ich mich wieder bewegen kann.
Hm.
Und die Karte, mit der ich mich bewegt habe zuletzt, lag auf meinem Grid und dann musste ich unnötige Züge verschwenden, um wieder an meine Karte ranzukommen. Und das war dann halt sehr frustrierend, wenn man dann irgendwie gemerkt hat, okay, irgendwie irgendwas fehlt hier so ein bisschen. Es ist nicht so rund und die Tiefe ist nicht so da.
Also die toten Züge hatte ich tatsächlich gar nicht. Bei mir lief es ja auch richtig gut. Ich habe ja auch immer gewonnen.
Ein Poser hier.
Ich habe natürlich abgezogen ohne Ende. Ich kann aber verstehen, dass man sagt, bei so einer Spieltiefe ist das ungünstig. Also das Ziel, die Zielgruppe von dem Spiel oder die sie anspricht, ist dann doch eher der Kennerspieler oder Kennerspielerin oder bis hin zu oberem Kennerniveau. Aber das ist ja jetzt nicht das typische Expertenspiel. Das spricht ja überhaupt gar nicht an. Dazu kommt noch, dass ich auch die Grafiken sehr, sehr unterschiedlich gut fand. Also ich finde,
die Karten
sehen super aus.
Die Karten waren super, aber jetzt die Map zum Beispiel, war ja sehr wenig designt. Ja. Also es war ein Artwork, aber es war jetzt nicht so süß. Und auch vom Stil her, finde ich, waren die restlichen Sachen eigentlich ganz anders.
Ja, war nicht so einheitlich, finde ich auch. Ja, war dann doch irgendwie wieder dieser typische Kickstarter, der jetzt aktuell bei Board Game Geek auf einer 8,3 steht, wo ich mich frage, okay, sind das jetzt wieder die Leute, die es gebackt haben und nicht sich eingestellen wollen, dass vielleicht doch nicht so gut ist? Aber ich habe auch schon bei Discord mit jemandem geschrieben, der es total toll fand und sagte, ihn spricht das total an. Also uns hat es ehrlich gesagt nicht sonderlich gefallen. Das war für uns eher so ein Gefühl. Auch nach der ersten Partie dachten wir schon, oh, das ist jetzt aber auch eher mau. Und das hat sich jetzt durchgezogen. Es ist direkt verkauft worden. Es wird wohl eventuell auch auf Deutsch kommen, wenn man Boardgame Geek Einträgen Glauben schenken darf. Aber für mich ist das nichts, wo ich sage, okay, ja, da muss man jetzt unbedingt hinterher sein. Ja, also ich fand es auch von den Mechaniken nicht innovativ genug. Ne? Dieses Sliden ist zwar ganz cool und was ich auch sehr gut fand, war die Mechanik, dass man zwischendurch sich quasi diese Aufträge flexibel geholt hat, je nachdem auch was auslag, dass man dann quasi die Siegbedingungen fürs Ende mit den Punkten nochmal unterschiedlich machen konnte. Aber insgesamt war das dann für mich auch eher so ein, kann man auch getrost auslassen. Ne?
Ja,
auch wenn es super schön aussieht.
Und versucht es einfach lieber vorher mal anzuspielen, bevor ihr es euch selber holt, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Ich denke, das Spiel lebt auch größtenteils von der Grafik. Auch da bin ich natürlich auch drauf reingefallen.
Da sind wir auch große Opfer von.
Ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe es auch nicht nur deshalb gekauft, sondern auch, weil ich diesen Aspekt von, wir bauen etwas auf, gerade so Städtebau, das fand ich eigentlich eine ganz nette Idee. Nachher ist es aber irgendwie sehr austauschbar im Spiel gewesen. Also das war, hat sich auch nie so richtig nach Städtebau angefühlt oder sonstigen.
Das stimmt.
Kann man sich sparen, ist unser Fazit dazu. Kommen wir zu einem weiteren Spiel. Na komm, wir machen mal was Positives zwischendurch. Bevor jetzt hier alle Leute abschalten und sagen, nee, was soll das denn? Ich habe keine Lust mehr. Die sagen ja immer nur, alles blöd. Nee, tun wir gar nicht. Aber ein Spiel, was wir seit dem Erscheinen 2023 sehr viel gespielt haben, ist tatsächlich Mischwald. Ein sehr, sehr cooles Spiel, bei dem wir, ja, brauche jetzt nicht groß vorstellen.
Ich glaube, Mischwald wird wahrscheinlich jeder kennen, ne?
Ja, wir bauen uns einen schönen, großen Mischwald vor uns aus. Es gibt verschiedene Synergien zwischen den Tieren und Pflanzen, die wir vor uns ausspielen. Das Interessante ist, dass wir die Karten, die wir auf der Hand haben, eben auch als Ressource haben, mit denen wir bezahlen. Die anderen können die dann wieder auf die Hand nehmen und so weiter. Sehr cool. Weswegen wir jetzt darüber sprechen wollen, ist
die neue Erweiterung. Wie heißt sie denn?
Die heißt Exploration oder auch auf Deutsch dann...
Hieß die Entdeckungen?
Entdeckung, ja natürlich. Ja. Und wir haben die tatsächlich jetzt schon gespielt gehabt, auch vor längerer Zeit. Aber ich habe gesagt, bevor wir jetzt darüber sprechen, müssen wir den Solo-Modus, muss ich den austesten.
Genau, weil wenn wir ganz ehrlich sind... Für den Mehrspieler-Modus hat sich die Erweiterung jetzt nicht so wirklich gelohnt.
Ich würde sagen sogar null.
Ja, eher sehr wenig.
Lasst die Finger von der Entdeckung, Erweiterung, solange ihr nicht auch den Solo-Modus ausprobieren wollt. Warum? Es sind lediglich 13 neue Karten drin und die fühlen sich alle eher nach einer Promo an. Da ist eine Palme drin zum Beispiel.
Ja genau, das sind alles Einzelkarten. Genau.
Einzelkarten, da ist eine Weihnachtsbaum drin. Also das ist alles eher so ein, ich sag mal, für die Immersion am Tisch ist eher so ein Downgrade.
Ja, doch schon.
Ich finde, das ist nett, wenn man die drin hat, aber ich hätte sie jetzt nicht gebraucht.
Es gibt auch noch besondere Höhlen mit besonderen Effekten. Die fanden wir jetzt aber auch nicht so stark, beziehungsweise zumindest nicht so spektakulär, dass sich dafür der Kauf der Erweiterung lohnen würde.
Ich fand die auch nicht gut, ehrlich gesagt. Also ich fand, die wirkte jetzt nicht so, als hätte da sich jemand hingesetzt und gesagt, so jetzt... Ich muss was mit der Höhlenmechanik jetzt machen. Die Höhle kommt mir zu kurz. Wir müssen jetzt was richtig Tolles designen, was die Höhle richtig nach vorne bringt. Für mich macht es eher so den Anschein, wir haben hier ein paar Höhlenkarten und wir brauchen dafür irgendwas. Okay, die Höhle gibt dir 2 Punkte pro Karte in der Höhle. Okay, die Karte gibt dir 5, wenn du keine Karte in der Höhle hast. Und die Karte gibt dir alle Karten, die du als Bonus quasi ausgibst, um einen Effekt zu triggern und so. Also es ist so ein, ich sag mal, das hätte jetzt gefühlt jeder so sich ausdenken können. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Innovation hinter.
Ja, und irgendwie war es dann auch wirklich so unspektakulär und belanglos, dass ich es während des Spiels tatsächlich die ganze Zeit vergessen habe, was mein Effekt macht und ihn kein einziges Mal dann.
Ja, weil die Höhlen generell auch nicht so spektakulär in dem Spiel sind.
Nee, irgendwie nicht. Die sind ja nicht das Hauptaugenmerk.
Und da hatte ich jetzt gehofft, dass das so ein bisschen sich shiftet und dass man sagt, okay, wir bringen jetzt, die Höhlen sind noch bisher noch nicht so beliebt, wir bringen jetzt den Kniff rein, der irgendwie die Höhlen attraktiv macht. Aber der ist es nicht gewesen.
Gut, naja. Aber was macht denn dann der Solo-Modus? Genau, den habe ich ja gar nicht gespielt.
Also... Fazit, Multiplayer muss nicht sein. Ich meine, kann man sich holen, wenn man Mischwald 4 spielt. Wir haben es ja auch und ich bereue es auch nicht.
Aber es ändert jetzt nicht so. Genau, es ändert jetzt nicht grundlegend die Spielmechanik.
Aber der Solo-Modus, tatsächlich, muss ich sagen, hat mich sehr angesprochen. Das ist sehr interessant, weil das Spiel eigentlich das gleiche bleibt, größtenteils, außer dass ein Automa eben Karten aus der Mitte hinlegt oder wegräumt. Das heißt, du hast schon so eine Interaktion, wie du es auch am Tisch durchaus hast. Natürlich nicht mit jemandem, der guckt, was er nimmt, sondern wirklich eher so ein bisschen random. Aber ich sag mal, die Kartenauslage bleibt sehr dynamisch, was ja schon auch einer der Hauptpunkte des Spiels ist. Es funktioniert sehr gut und auch sehr einfach. Und was ich aber sehr spannend fand, war, dass man quasi auf Ziele hinarbeiten muss. Das heißt, du hast nicht nur ein freies Spiel nach Highscore-Jagd, sondern als ich es jetzt gespielt habe, war zum Beispiel... der Ornithologe möchte, dass an jedem Baum, den du gepflanzt hast quasi in deinem Wald, muss ein Vogel liegen.
Ui.
Und das ist erstmal etwas, was völlig gegen meine normale Taktik spricht. Denn ich spiele sehr gerne bei Mischwald viele, viele Bäume Und habe dann auch gerne die A-Hörner, die für jeden Punkte, für jeden Bauern einen Punkt geben. Und jetzt musste ich aber so spielen, dass ich eigentlich für jeden Baum, den ich ausspiele, in der Hinterhand noch einen Vogel habe. Mhm. Und das war vom Spielgefühl sehr interessant. Ich habe es nachher sehr gut geschafft und habe es auch auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gut geschafft. Aber ich habe ja auch Mischwald-Erfahrung. Aber es war trotzdem so, dass ich dachte, ui, das verleitet mich ja sogar dazu, jetzt mal eine andere Strategie auszuprobieren. Und das fand ich ganz clever.
Mhm.
Und da muss ich ehrlich sagen, ja, also wenn man Solo spielen will, dann kann man sich diese Entdeckung-Erweiterung echt gut an, recht gut holen.
Das klingt doch gut.
Bringt einen guten Solo-Modus rein. Ja, hat man nicht häufig, weil ich bin ja jetzt nicht so ein Fan von Solo-Modi generell, sondern ich mag es eigentlich eher, wenn Spiele rein Solo-Designs sind, wenn ich Solo spiele. Aber hier hat es mir gut gefallen, weil es sich dann doch irgendwie anders anfühlt. Und ja, fand ich ganz cool. Wollte ich hier einmal erwähnen.
Sehr cool.
Gut. Gehen wir
und jetzt
wieder
zum Haten.
Gehen wir zum nächsten Spiel, was ja uns beiden tatsächlich. Ja, ich würde nicht mal sagen, das ist schlecht, sondern es hat uns einfach nur nicht so gut gefallen. Ja? Und zwar ist das die Rede vom guten Doktor. Der hat mal wieder ein Spiel entwickelt, der Dr. Rainer Knizia. Und der hat mit Iliad ein neues Spiel designt.
Ach so, ich dachte gerade, um welches Spiel geht's denn?
Ja, wir kämpfen im Trojanischen Krieg zwischen Hektor und Achilles. Das hat man im Spiel natürlich gemerkt.
Ja,
das ist klar.
Total. Du hast mir das nicht mal erklärt beim Spiellernen.
Beim Spiellernen habe ich es dir nicht erklärt?
Nein, du hast mir gar nichts zur Story. Ich dachte, es wäre Athen gegen Sparta mal wieder.
Oh, es tut mir leid. Normalerweise mache ich das ja.
Weil es auch blau und rot war.
Ich wusste es aber ehrlich gesagt auch nicht, weil der Stefan hatte mir das Spiel erklärt.
Ach so, und er hat es dir auch nicht erzählt.
Ist auch egal. Jedenfalls geht es in Iliad darum, dass wir ein abstraktes Zwei-Personen-Duellspiel haben quasi, was aber eher mit Tile-Placement funktioniert. Also wir haben ein schachähnliches, und da kommt schon die erste große Kritik von mir am Material an sich, wir haben eine unsägliche Spielmatte.
Ein schachähnliches musst du jetzt aber auch noch ausführen.
Schachähnliches Brett
ja nicht,
quasi,
ja,
oder Feld.
Ja, es hat nämlich, ne, sonst nichts mit Schach zu tun.
Nein,
sonst
ein schachähnliches
so.
Feld. Ne? Also wir haben immer abwechselnd unsere Farben und das Ganze ist auch so angeordnet. Aber das Ganze ist auf einer Stoffmatte. Und jetzt kommen wir kurz mal in einem Exkurs Stoffmatten. Was ich so vernommen habe in der deutschen Brettspielszene ist, dass Stoffmatten generell ziemlich schlechtes Ansehen haben. Und
bei einer Matte wie bei Iliad kann man das auch nachvollziehen.
Genau, und bei Iliad ist der Grund dafür, warum diese Stoffmatten so ein schlechtes Ansehen haben. Das Spiel ist sauteuer, kostet über 30 Euro und hat Material, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht euer Ernst sein. Hat zwar relativ dicke Pappteils, aber hat einen Beutel drin, ja, okay. Aber diese Stoffmatte ist schlechter als ein Brett. Ganz ehrlich, die ist unscharf, die ist total, wie soll man das sagen, gewölbt.
Ja, wobei man dazu auch sagen muss, für den Zweck des Spiels muss sie nicht schärfer sein.
Nee, aber es nervt.
Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Sachen drauf geschrieben sind, die man gut erkennen müsste oder so. Also ne, ist auch Meckern auf hohem Niveau.
Aber es nervt. Es nervt total. Und wir werden gleich noch über ein Spiel sprechen, was das komplett unterschiedlich macht und was Low Budget ist, ja. Wo ich mich frage, warum müsst ihr jetzt den Ruf von Stoffmann kaputt machen? Macht doch einfach ein blödes Brett rein. Also das hat mich wirklich extrem genervt, weil wir haben es tatsächlich, hat der Stefan das mit mir im Zug gespielt und ich packe das aus und ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Aber im Allgemeinen finde ich diesen Stoffmattentrend ein bisschen seltsam, weil meistens sind die Packungen so groß und dort auch, dass man da easy im Brett hätte reinpacken können.
Natürlich.
Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz, wo das herkommt, dass man da jetzt überall Stoffmatten benutzt und die Schachteln trotzdem so riesig macht.
Bei El Paso habe ich auch gehört, dass die Qualität sehr schlecht sein soll. Ich frage mich dann halt auch, nehmen Leute das als was qualitativ Besseres wahr? Weil ich denke mir so, oh, Stoffmatte ist ja schon ganz nett. Und dann packe ich es aus und denke so, boah, nee, also da hätte ich jetzt lieber ein Brett gehabt.
Ja.
Wenn ich mir jetzt aber ein Eternal Dex, was wir ja auch schon besprochen haben, anschaue, ja, gestochen scharf, nicht so, dass man denkt, man müsste es jetzt bügeln, hauchdünner Stoff, Das ist der Weg. Aber das ist ja schon dicker fast als ein, ja, nicht dicker als ein Abtrockentuch, aber es hat schon einen sehr, sehr dicken Stoff.
Ja, und das ist auch so ein ekliges Material, ne? Das ist so.
Es ist nicht schön.
So ein Plastikstoff. So.
Gut, haben wir gut lang genug einen Exkurs gemacht. Das dürfen wir in einem Podcast auch mal machen. Was machen wir in dem Spiel? Wir haben eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Ähnlich wie bei Toy Battle haben wir nämlich 6 unterschiedliche Zahlen. 1 bis 5 und so ein Pfeil.
Ja, und stimmt. So
jedes Teilchen hat eine unterschiedliche Fähigkeit. Und die ist natürlich auch stärker je nach Zahl. Ne? Die 5 hat zum Beispiel keine Fähigkeit. Mit der 1 können wir zum Beispiel ein gegnerisches Teilchen umplatzieren. Und das Interessante ist eigentlich bei dem Spiel, wir haben ja eben das Schachbrettmuster angesprochen. Wenn wir eine Linie oder
eine Zeile oder eine Spalte.
So, nämlich zu Ende machen, dann dürfen wir die werten. Und derjenige, der gewonnen hat oder der einen höheren Wert hat, der darf sich zuerst eins der beiden Teile aussuchen. Und
eins der beiden Teile, die an den Seiten der Zeile
Genau. Genau. Und das Interessante ist, wir können nur gewinnen, wenn wir alle 5 unterschiedlichen Farben haben. Das finde ich einen sehr schönen Mechanismus, weil es dadurch auch schon deutlich mehr um Taktik geht, weil man auch gucken kann, wie kann man dem anderen das denn jetzt kaputt machen, dass er vielleicht überhaupt gar nicht mehr gewinnen kann,
genau,
wenn ich die Linie gewinne.
Es gewinnt der mit den meisten Punkten. Es gibt auch nochmal einfach Plättchen, die geben Pluspunkte, es gibt Plättchen, die geben Minuspunkte, aber wie gesagt, man muss mindestens alle 5 Farben je einmal haben.
Und das ist eigentlich auch schon das gesamte Spiel. Und ich fand's, ehrlich gesagt, hätte ich es gerne besser gefunden.
Also, ich fand's nach dem ersten Mal spielen schon wirklich nicht dolle. Ja, also, ich fand's ein bisschen banal. Mhm. Also, es war einfach nur so ein Plättchen hinlegen und dann ist nicht viel passiert, weil es dauert so ein bisschen, bis man eine Zeile oder eine Spalte gefüllt hat. Wenn der Gegner nicht die Plättchen an bestimmte Positionen legt, dann komme ich nicht weiter, weil ich nur angrenzend legen darf und nicht einfach irgendwo hinlegen darf. Und irgendwie war das so ein bisschen, weiß nicht, hat sich für mich irgendwie nicht fluffig angefühlt.
Ich fand es tatsächlich doch fluffig, fand ich's. Ich fand es nur zu glücksabhängig. Das Problem ist, wir haben nämlich immer nur 2 Plättchen in der Hand, von denen wir eins aussuchen können. Und je nachdem, wann wir die bekommen, ist das ziemlich mies. Also es gibt ein Teilchen, die 3, mit der können wir aktiv eins von unseren bereits erschlossenen Plättchen austauschen mit der offenen Auslage. Da sind noch ein paar aus dem Rest drin und können da quasi auch unsere Minuspunkte mal eintauschen gegen was Gutes.
Oder noch eine Farbe eintauschen, die man doppelt hat gegen eine, die man noch braucht.
Nur das Problem ist, dass wenn du am Anfang die 3 schon auf der Hand hast und du hast ja nur 2 Kärtchen auf der Hand, hast du 2 3, dann verschenkst du sowas von diese 3.
Ja.
Und das fühlt sich tatsächlich manchmal oder häufiger doch so an, dass ich denke, boah, das ist irgendwie mir in dieser, also das Spiel suggestiert mir so ein bisschen mehr Taktik, als es nachher ist. Es ist dann doch sehr beliebig.
Aber hast du die Anleitung denn selber auch nochmal gelesen?
Nee,
nicht, dass da noch eine Möglichkeit gibt, wie man die austauschen kann oder so. Und der Stefan hat die überlesen oder sowas.
Nee, glaube ich nicht. Und wenn, dann können wir ja nachher nochmal reinschauen und dann würden wir es ergänzen. Ich fand das nur ziemlich schade. Also es ist so, situativ ist es sehr glücksabhängig, ob du Sachen gut hast. Das fängt ja allein schon mit dem Anfang an. Am Anfang zieht jeder 2 Plättchen und platziert sie in die Mitte. Wenn da jetzt schon eine 3 drin ist, hast du einmal weniger im Spiel die Möglichkeit, eine Sache umzutauschen. Ich finde das nicht so cool, muss ich sagen.
Nee, also
das hat mir nicht so gut gefallen.
Ich fand es auch nicht so.
Und dann der Kritikpunkt vom Spielaufbau, also wie sich das Spiel aufbaut und wie die Dramaturgie im Spiel ist, finde ich das eigentlich ganz cool, dass es gegen Ende dann doch recht spannend wird, weil das ganze Brett voll ist. Aber du hast natürlich recht, am Anfang wirkt es ein bisschen zu offen, zu beliebig, wo du jetzt was hinplatzierst.
Mhm.
Das kann Leute, glaube ich, ein bisschen überfordern, unterfordern, je nach Spielertyp. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich stimme dir zu, dass das manchmal so ein bisschen war, ich lege da jetzt einfach was hin und wir gucken in 3 Zügen mal weiter, was dann passiert ist.
Ja.
Das haben ja häufiger mal abstrakte Spiele. Also man kann sagen, für den Preis war das für uns auch eher eine Enttäuschung.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, Machen wir, jetzt gehen wir mal wieder weiter mit was Positivem. Wobei, wir müssen jetzt eigentlich weitermachen mit Stairs. Wo wir jetzt gar nicht mal so bei sowas groß Negativem wären. Aber
ich wollte gerade sagen, du bist doch nicht jetzt komplett negativ.
Nein.
Na, wobei, doch, wir haben ja jetzt noch mal eine Partie gespielt und schon. Ach,
heute ist voll die negative Folge, auch schade. Kommt noch was Gutes, Leute, bleibt dran.
Aber wir können ja erstmal mit dem Positiven bei Stairs anfangen. Du hast es ja schon angeschnitten, nämlich die
Spielmatte.
Matte.
Dazu muss man sagen, woher habe ich überhaupt Stairs? Ihr werdet Stairs wahrscheinlich nicht kennen, weil niemand in Deutschland hat darüber je gesprochen und wird auch wahrscheinlich, hoffentlich wird nochmal jemand drüber sprechen. Denn generell bin ich mittlerweile ein großer Freund von den Kanara Abstract Games. Das ist ein japanischer Verlag, der tatsächlich auch zu uns verschickt. Ja, wir zahlen viel Versandkosten, wir zahlen natürlich die Steuern, aber ihr werdet ja nicht HörerInnen von Lieblingsgegner, wenn ihr nicht diese Tipps zumindest auch mal gehört haben wollt, damit ihr sagen könnt, ha, in der Spielgruppe, hey, hast du mal von Stairs gehört, ne? Habe ich letztens.
Oder damit ihr sagen könnt, guck mal, es gibt noch so Verrückte, die geben noch so viel Geld für Versand und Zoll aus, ich bin doch gar nicht
genau,
so schlimm, wenn ich
dann
Spiele kaufe.
Die können dann ihrem Partner oder ihrer Partnerin sagen, hör mal, ich habe da auch letztens einen gehört, der ist ja völlig verrückt. Der spielt ja hier, ne? Und ich bin ja noch relativ normal hier mit meinen, weiß ich nicht, Kickstartern so, ne? Ich finde Stairs, aber trifft es eigentlich ganz gut. Also, Kanara Abstract. Erstmal hatten wir schon mal über Hexentafel, über McMaster und Slide gesprochen. Die sind auch alle weiterhin in unserer Sammlung und werden auch weiterhin von uns gerne gespielt. Übrigens, Hexentafel steigt immer weiter in meiner Gunst.
Hexentafel absolut auf Platz 1
ja,
von denen.
Das wird tatsächlich, oder das ist tatsächlich mittlerweile auf meinem Platz 1 in diesen abstrakten, sag mal, schachähnlichen Strategiespielen ist das jetzt gelandet.
Was war denn vorher noch davor?
Oh, weiß ich nicht. Wir haben es ja gar nicht so viel gespielt. Wir hatten Sullywood gespielt, was ich ganz cool fand. Wir haben Jinsch gespielt. Aber das war nicht so ein Genre, was wir so für uns erschlossen hatten.
Zählst du das Quavale auch dazu?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, das finde ich immer noch
super. Quavale
ist auch
super. Aber Hexentafel, ja, ich habe an die 50 Partien mittlerweile schon. Ihr wisst ja, wann wir darüber gesprochen haben. Das sagt schon viel aus. Ich mag das Spiel sehr gerne.
Und du übst ja heimlich mit deinen Klienten.
Ja, genau. Tatsächlich ist das auch eine Empfehlung für Leute, die eher im Schachbereich unterwegs sind. Ne? Also ich habe dann doch bei einigen Klienten auch gehabt, die gesagt haben, ich mag gerne Schach. Und da habe ich dann gedacht, dann probiere ich es mal aus. Und das ist super angekommen. Ja, egal. Langer Exkurs. Kanara Abstract, wie gesagt, der Verlag. Und die hatten einen Restock. Ich glaube, wir hatten es in der Folge in München erwähnt, dass ich gesagt habe, da muss ich nochmal hinschauen. Und das habe ich getan. Und jetzt haben die noch kleinere Packungen und haben viele Spiele im Angebot. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 oder 6 insgesamt gekauft. Und Stairs ist jetzt das erste, was wir davon gespielt haben. Und es kommt in einer wirklich kleinen Schachtel. Also man könnte sagen, wie groß ist die? Das ist die Hälfte von einer Lama-Packung vielleicht. Ja, wobei von den Abmaßen vielleicht nicht.
Vielleicht.
Aber es ist quadratisch. Auf jeden Fall, das Schöne ist, das wusste ich vorher gar nicht, die kommen alle mit Stoffmatten drin. Und jetzt werdet ihr sagen, hä? Hat doch eben hier die Iliad für die Stoffmatten komplett gehatet. Ja, aber die Spiele machen das richtig. Und die Spiele kosten weit unter 15 Euro, ja? Und die haben eine schöne, ganz seichte Stoffdecke drin, die knallscharf gedruckt ist und die auch das Spielerlebnis an sich bereichert. Denn es ist ein bisschen rutschfester tatsächlich als ein Board, würde ich sagen. So ganz minimal.
Naja, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da einen Unterschied entdecke.
Ich glaube aber, mit einem Brett würde das Ganze auch in die Schachtel gar nicht reinpassen. Also es ist wirklich auch...
Ja, das kann sein. Die Schachtel wäre zu klein für ein Brett.
Und ganz ehrlich, wenn ich solche Spielmatten immer bekommen würde, dann wäre ich absolut pro Spieldecken. Ja? Wenn ich die immer in dieser Qualität bekommen würde, wäre super. Dann, ich würde gar nichts sagen. Also Stairs, worum geht's? Ist eigentlich super simpel und deshalb auch eher für die Zielgruppe, ich würde sagen, eher im unteren Niveau von der Komplexität in diesen abstrakten Spielen. Wir haben auch so ein schachähnliches Muster auf dem Brett und müssen in unserem Zug einfach eine unserer Scheiben oder Klötzchen eine Ebene höher stecken. Quasi wirklich, als würde er eine Treppe hinauflaufen.
Genau, ja.
Und dazu gibt es aber die besondere Regel, dass man immer das Plättchen nehmen muss, was ganz weit unten liegt, also was das Niedrigste quasi ist.
Genau, und dadurch ergibt sich das so ein bisschen, dass Lücken entstehen zwischen den Türmen und man dann nicht die Möglichkeit hat, weiter hochzusteigen und man sich selber abschneidet, man schneidet den Gegner ab. Irgendwo entsteht dann doch wieder die Möglichkeit, auf einer tieferen Ebene hochzukommen. Und am Ende des Spiels gewinnt der den höchsten Turm hat, also der am weitesten oben mit seinem Plättchen angelangt ist, und halt eben keine anderen Bewegungen mehr möglich sind.
Genau. Und das geht ziemlich schnell.
Das geht wirklich ziemlich schnell. Das ist auf jeden Fall sehr simpel zu lernen. Ich glaube, wenn man da wirklich strategisch spielen möchte, ist das doch ganz schön hart. Aber ich finde, es hat halt schon so ein bisschen nach zweimal Spielen so ein bisschen den Reiz verloren bei uns.
Ja, wir haben es jetzt ja noch ein paar Mal mehr gespielt. Ich würde immer noch dabei sein und sagen, okay, ich muss das jetzt auch noch ein paar Mal mehr spielen, um zu überprüfen, kriege ich da mehr Taktik auch hinter? Weil im Moment ist es einfach am Anfang, ich mache etwas und guck mal in ein paar Zügen, was passiert, ähnlich wie bei Iliad. Gibt es da Eröffnungsstrategien? Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht besser zu werden? Weil, was wir jetzt auch nicht vergessen dürfen, ich habe die letzten zwei Partien, glaube ich, gewonnen.
Wow, du bist ja der Wahnsinn.
Ja, aber ich will ja nur damit sagen, dass ich davor verloren hatte und ich jetzt schon im Kopf so ein paar Ideen hatte, wie ich das Ganze vielleicht ein bisschen besser spiele. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt alles Zufall oder auch nicht?
Das wird man nicht erfahren.
Doch, das wird man schon erfahren, indem wir es einfach noch ein paar Mal spielen. Ich finde es auf jeden Fall super simpel und super schnell gespielt. Also das ist ein Ding, das spielt man zu zweit auch mal in 5 Minuten wirklich runter. Würde ich das jetzt jedem empfehlen? Weiß ich nicht. Aktuell würde ich sagen, das ist eher eins der Spiele, da wird man wahrscheinlich wirklich nach 10 Partien sagen, jetzt brauchen wir es auch mal nicht
gut,
mehr.
Ja.
Und dann haben wir die 10 Partien aber auch nicht so lange gespielt. Wenn wir jetzt ehrlich sind, war da noch nicht mal eine Stunde um. Von daher, ich könnte mir aber vorstellen, dass das Leuten Spaß macht, die einfach irgendwie was Lockeres so zum Absacken brauchen vielleicht in dem Bereich und die viel abstrakt spielen. Ich fand die Idee halt cool.
Wobei ich dann da auch lieber andere Spiele vorziehen würde. Also da würde ich tatsächlich lieber die anderen drei, die wir gekauft hatten,
bei mir auch.
Dem Spiel vorziehen.
Ja, ich
vor allem
auch.
Hexentafel.
Ich glaube einfach, dass man sich mit diesen Spielen sowieso beschäftigen muss, um zu gucken, ist das etwas, was einem gefällt. Weil was mir jetzt nochmal deutlich wurde, auch nachdem wir jetzt, ich glaube, 5 von denen gespielt haben, wir haben ja auch Tori Shogi heute zumindest einmal gespielt, da können wir jetzt noch nicht drüber sprechen, weil wir eben gesagt nur einmal gespielt haben. Aber ich habe gemerkt, wie unterschiedlich die sind. Also das ist ja schon fast eine eigene Sub-Bubble. Quasi.
Ja, wobei ich da halt sagen muss, dass ich dann doch finde, dass ich mich immer eher für Hexentafel entscheiden würde und ich dann eher so das Gefühl habe, man braucht gar nicht so viele von denen. Wir haben jetzt schon ein paar, das Quavale zum Beispiel, Hexentafel.
Ich mag das Slide sehr gerne. Ich mag das immer noch sehr gerne. Ich habe es jetzt auch mit dem Stefan nochmal gespielt auf der Zugfahrt.
Was magst du sehr gerne?
Slide.
Slide, ach so.
Und
das Make Master mag ich auch gern, aber ich habe einfach das Gefühl, irgendwann reicht es auch mit den abstrakten Spielen und da braucht man jetzt nicht.
Nee, aber da ist für jeden was dabei, das ist das, was ich meine. Also das ist so vielfältig, das hätte ich irgendwie vorher nicht so ganz gedacht. Also es geht ja auch in völlig unterschiedliche strategische Richtungen. Slide ist eher so mit Cluster bilden und verschieben und so weiter, Hexentafel dann doch eher Richtung Schach. Der ist jetzt nochmal mit, ja, nochmal was anderes. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja, für mich, ich bin froh, dass ich die erstmal habe. Ich bin sehr gespannt auf die anderen und kann aber zumindest den Verlag erstmal an sich aktuell empfehlen, weil ich begeistert bin, dass die das in dieser Qualität für diesen Preis machen. Gut, wie gesagt, wir zahlen mehr, weil wir es importieren müssen und so, aber ich finde das super, dass diese kleinen Spiele jetzt auch alle mit dieser Stoffmatte kommen, die wirklich qualitativ super ist.
Genau, und wir werden berichten, wenn wir die anderen probiert haben.
Apropos probiert. Naishi haben wir vor einer langen Zeit probiert. Und zwar einer sehr langen Zeit. Grüße gehen raus an den Timo, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hey, hier ist ein Zwei-Personen-Spiel, gibt es gerade nur auf Französisch, aber das Spiel ist relativ sprachneutral oder es ist sprachneutral, müsst nur die Regeln gucken. Und da habe ich doch vor ein paar Monaten zugegriffen und wir haben noch nicht drüber gesprochen, weil ich wusste, dass es auf Deutsch kommt und jetzt ist es tatsächlich auf Deutsch raus. Ja?
Ach so, es ist jetzt auch raus auf Deutsch.
Genau, und wir sprechen hier wirklich von einem kleinen Zwei-Personen-Highlight-Spiel, wo man sagt, das könnte man sehr schnell übersehen. Nicht, dass man sagen würde, okay, das ist etwas, was völlig unter dem Radar aller läuft, weil ich sag mal so, wenn es in Deutschland lokalisiert wird, steht es ja zumindest auch mal in Spieleläden und so weiter. Aber ich glaube, dass das ein Spiel ist, das ich mir jetzt ohne die Empfehlung auch nicht unbedingt angeschaut hätte. Und das finde ich schade, weil es ist ein sehr, sehr cooles Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir quasi eine Unterteilung haben zwischen einer Auslage, die vor uns liegt.
Und einer, die wir auf der Hand haben. Und wir dürfen die Reihenfolge unserer Handkarten nicht beliebig ändern, sondern die ist fest. Es gibt Effekte, wie wir die ändern können. Aber wir versuchen eben, ja, verschiedene Figuren und Gebäude in unsere Auslage und in unsere Hand an bestimmte Positionen zu bekommen, um damit eben Punkte zu sammeln.
Da gibt es ganz viele Set-Collection-typische Sachen, wie die erste Karte von denen gibt -5. Wenn du 2 oder 3 davon hast, kriegst du 30 Punkte. Da gibt es verschiedene Sachen, die im Grid besonders angeordnet sein sollen. Aber ich sag mal, einer der Clues in dem Spiel ist auch wirklich, dass man noch so 2 Aktionsscheiben hat. Mit der kann man was tauschen auf der Hand oder kann Sachen von Stapeln abwerfen. Denn wenn 2 Stapel leer sind, kann man das Spielende auslösen.
Nein, dann ist das Spielende ausgelöst.
Wenn ein Stapel leer ist, kann man es auslösen. Aber was ich am interessantesten bei dem Spiel finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir einmal im Spiel eine Karte mit unserem Gegenüber tauschen können, und zwar an der gleichen Stelle, entweder in der Hand oder auch im Gridfeld. Und da ist immer so ein Abwägen ist, wann mache ich das?
Weil es kann auch nur einer von uns das machen.
Und danach ist aber auch die Aktionsscheibe weg. Das heißt, das Tauschen wird danach immens viel schwerer, weil wir eben viel häufiger als Aktion unsere Scheibe zurückholen müssen. Die kriegen wir nicht einfach geschenkt. Und das ist ein sehr kluger Mechanismus. Das ist immer ein, okay, wenn der andere das jetzt einsetzt, ich hätte es eigentlich auch einen Zug später machen wollen. Und das ist häufig ein großes Abwägen. Wir hatten heute wieder eine tolle Partie, bei der ich das sehr gut geschafft habe, würde ich sagen.
Ja, klopf dir mal selber auf die Schulter. Du bist so ein arroganter Schnösel da hinten.
Also, ich verbitte mir das. Du musst zugeben, es war schon ein sehr guter Spielzug. Du hattest nachher nämlich statt den 30 Pluspunkten 5 Minuspunkte in dem
ein schlechter Gewinner.
Ja, das ist richtig. Hätte auch ein guter Podcast-Titel sein können. Schlechter Gewinner.
Schlechter Gewinner, aber das bist ja nur du. Das wäre was für deinen Solo-Podcast.
Mhm, ist klar. ich finde, das ist ein sehr schönes Spiel, was innerhalb kürzester Zeit doch wichtige Entscheidungen bringt und wo man sagt, das ist so ein Zwei-Personen-Absacker, den man getrost einfach mitnehmen kann.
Ja, würde ich auch sagen.
Das ist nichts, wo man jetzt sagt, okay, in 10 Jahren wird man auch sagen, ach, das Naishi, ja, 10 von 10. Aber das ist ein Spiel, wo ich am Ende des Jahres sagen werde, ach, da erinnere ich mich an viele schöne Absacker-Partien dran.
Ja, finde ich auch. Es ist fluffig, es macht Spaß, die Regeln sind nicht so komplex. Ja. Gutes Ding.
Gutes Ding. Ja, bringt immer, und es bringt wirklich so ein bisschen Ärgernis auch am Tisch. Ne? Also diese Tauschaktion ist schon sehr gemein.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist ja auch so, dass die Karten genau abgezählt sind. Das heißt, man muss auch immer im Blick haben, was sammelt denn jetzt der andere eigentlich? Und kann ich dem das vielleicht irgendwie ein bisschen kaputt machen auch?
Ja, wenn man gemein ist, dann denkt man so.
Ja, natürlich, wenn man gut ist. Naishi, sehr schönes Spiel. Ein weiteres schönes Zwei-Personen-Spiel. Eins schaffen wir heute noch.
Ja.
Wir haben noch genug Zeit hier. Ist Dracula versus Van Helsing.
Ja, das haben wir jetzt auch 2-mal gespielt. Ne?
Ja, und ich habe es noch ein paar Mal mehr gespielt. Ich glaube, ich bin schon bei 6, 7 Partien.
Ach so, okay.
Ich habe das ja auf der Zugfahrt auch mit dem Stefan viel gespielt. Und es ist ein wunderbares Zwei-Personen, man könnte sagen, eine Art Stichspiel-Autobattler. Klingt ein bisschen zu hoch gestochen wahrscheinlich.
Ja. Es ist, man kann es ja jetzt fast schon mit Naishi vergleichen, denn wir haben einen Kartenhalter jeweils vor uns. Auf den kriegen wir am Anfang des Spiels 5 Karten drauf und wir dürfen die Position nicht verändern.
Stimmt, ohne, sehr ähnlich,
ohne
ja.
Effekt. Und wir betteln uns um Gebiete in einer Stadt vor uns. Der Dracula-Spieler möchte die Anwohner, die dort leben, in Vampire verwandeln natürlich. Und der Van Helsing-Spieler möchte Dracula töten. Und wie machen wir das? Indem wir Stiche gewinnen.
Ne? Und das ist ganz interessant, weil es so eine leichte Asymmetrie in den Siegbedingungen ist. Also der Hexenjäger möchte quasi, nicht Hexenjäger, Vampirjäger möchte insgesamt 12 Stiche über maximal 5 Runden gewinnen. Dann ist der Vampir sofort ausgeschieden. Und der Vampir möchte aber es gibt immer 5 Stiche zu gewinnen und er möchte in einem der Gebiete 4 Stiche gewinnen über die Laufe der 5 Runden. Dann hat er sofort gewonnen. Und das klingt erstmal nach, okay, das eine ist viel einfacher als das andere oder so, aber es ist sehr situativ und ist eigentlich ein ganz cooler Kniff in dem ganzen Ding.
Ja, und wir haben auf jeder Karte Effekte. Wir haben natürlich 4 Farben. Eine davon ist Trumpf. Welche das aber ist, ist variabel.
Mhm. Wird am Anfang. Das kennen wir schon aus den vorherigen Spielen von dem Verlag. Das ist Mandu Games. Die haben ja auch Scotland Yard versus. Jetzt bin ich als Nerd hier. Jetzt bin ich hier aufgeschmissen.
Ja. Ja, jedenfalls wird am Anfang, ich glaube, zufällig bestimmt, was Trumpf ist. Wir können die Trumpffarbe im Laufe des Spiels über Karteneffekte ändern. Wir können mit Karteneffekten gucken, was der andere für eine Karte an einer bestimmten Position hat. Wir können
Jekyll und Hyde war das, natürlich.
Ach, Jekyll und Hyde.
Ja.
Wir können untereinander eine Karte austauschen, so ein bisschen wie Naishi, ne? Dass wir austauschen.
Stimmt.
Und unser Ziel ist es halt eben so ein bisschen, ja, versuchen, die Runde zuzumachen zu dem Zeitpunkt, an dem wir die meisten Gebiete für uns gewinnen.
Ja, das könnte man so sagen. Ist übrigens auch von Maxime Rambeau, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, und Theo Revillier, der auch Sea Salt and Paper gemacht hat.
Ah, okay. Das sagt mir was.
Ja,
aber nicht der Name.
Also ich finde diese Mechanik mit dem, wann gewinne ich die Stiche oder wann mache ich das Spiel zu, ist ganz interessant, denn wir können das Spiel erst beenden, wenn es 6 Karten im Ablagestapel gibt. Und wenn wir sagen, entweder ist es Schluss, dann ist der andere aber nochmal dran und könnte theoretisch die Trumpffarbe ja nochmal ändern. Oder wir spielen eine 8 aus. Dann ist aber die 8 weg, was ja eine relativ hohe Karte ist.
Mhm.
Ich würde sagen, das Spiel ist schon glücksabhängig.
Ja,
nach
auf
dem,
jeden
was
Fall.
Ich jetzt gespielt habe. Also eine Glückskomponente ist definitiv da, weil wenn der Stich oder wenn die Trumpffarbe von dir nicht mehr geändert werden kann, dann sieht's eher schlecht
das
aus.
Das hatten wir ja auch heute, ne?
Ja.
Also da war lila Trumpf, du hattest am Ende dann wirklich die ganze Kartenhand voll lila Karten.
Das war aber auch gut gespielt.
Und ich habe die ganze Zeit versucht, den Trumpf zu ändern, habe aber nicht die entsprechende Karte gezogen, mit der ich das hätte machen können. Das war ein bisschen ärgerlich.
Ja.
Und da hatte ich natürlich keine Chance dann.
Es ist ein bisschen swingy, ist es schon. Ich finde es aber deutlich besser als jetzt Jekyll vs. Hyde, weil waren wir ja beide nicht so Fans von irgendwie. Auch wenn viele sagen, das ist so das 2-Personen-Stichspiel-Highlight, finde ich das so, ja, war okay. Aber hat uns ja beide nicht so überzeugt.
Ja.
Das fand ich jetzt wiederum ganz cool. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist der neue heiße Scheiß. Das müsst ihr unbedingt kaufen. Ich wäre jetzt eher so bei einer 7/10. Aber ich finde die Mechanismen alle sehr cool und rund designt. Vor allen Dingen, weil eben diese Wertigkeiten der Karten auch mit den Effekten so gut einhergehen. Das hat dann schon wieder fast was von Iliad, ne? Diese kleinen Dinger, wenn wir die ausspielen, dann haben wir selber sogar noch einen relativ schlechten Effekt, zumindest bei der 1. Und wenn wir aber eine hohe Karte ausspielen, haben wir natürlich die hohe Karte nicht mehr auf der Hand. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht.
Ja, finde ich auch. Würde ich auch so unterschreiben.
Ja. Gut, ein Spiel schaffen wir noch.
Ja, komm.
Ein Spiel
eins
haben wir noch raus.
Was haben wir denn noch?
Wir können noch mal ein Spiel raushauen, was uns jetzt schon seit einer langen Zeit begleitet. Und
also
was jetzt,
eins, was wir gut finden.
Eins, was wir sehr gut finden, damit wir jetzt hier nicht nur auf Spielen ein bisschen sagen, dass uns die nicht gefallen haben. Wir haben ja jetzt nicht draufgehauen, sondern wir haben ja nur gesagt, warum uns manche Spiele nicht gefallen. Ein Spiel, was uns aber sehr gut gefällt, und ich glaube dir noch mehr als mir, ist Orapa Mine.
Ach, wunderbar. Ja, ich liebe dieses Spiel.
Ja, wir haben tatsächlich in dem anderen Podcast schon mal drüber kurz gesprochen, aber jetzt sind wir ja hier in einem anderen Podcast. Jetzt können wir nochmal nach weitestgehend noch mehr Partien, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben, weit über 10, glaube ich, drüber sprechen und zum Anlass genommen auch, dass es tatsächlich auf Deutsch angekündigt ist.
Ja, das ist aber schön.
Es wird bei Nice Game Publishing rauskommen, die ja auch Slay the Spire gemacht haben. Und das wird eine deutsche Lokalisierung bekommen und das ist eine ganz, ganz tolle, gute Nachricht, denn ich habe es ja damals noch aus, ich weiß gar nicht, woher ich es habe importieren lassen.
Das ist schon wieder importiert.
Ja, das
aber
war wieder so.
Aber ich bin froh drum, ich bin begeistert
Ding.
Von dem Spiel.
Ich habe jetzt auch nicht super viel bezahlt, aber ich glaube, ihr zahlt jetzt weniger als die Hälfte wahrscheinlich als ich. Ist tatsächlich ein südkoreanischer Publisher, Plate.
Und ich würde vorab sagen, das könnt ihr euch getrost kaufen. Wahrscheinlich wird es nicht so teuer, oder?
Ich denke.
Also die Variante, die wir haben, ist eine winzige Schachtel. Also
ja.
Wirklich winzig. Das kann man prima überall hin mitnehmen. Kauft es euch einfach. Ist 10 von 10 Spiel für mich.
Ja, worum geht's? Deduktion. Deshalb magst du es ja auch
genau.
So.
Hätte man sich dann fast schon denken können.
Ja.
Ja, wir haben so eine Art Raster wie bei Schiffe versenken. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Schiffe versenken,
jo.
So vom Prinzip her. Ne?
Jo,
wir haben ein Raster und haben verschiedene geometrische Formen, die wir auf diesem Raster anordnen, die unterschiedliche Farben haben. Ne? Wir haben zum Beispiel ein gelbes Dreieck, zwei große weiße Dreiecke,
ja.
Ein rotes Parallelogramm. Und ein blaues Viereck.
Ja.
Ja. Und die ordnen wir auf unserem Raster an, damit der andere versuchen kann, ja, zu bestimmen, wo welche Figur liegt. Und wie machen wir das? Wir fragen einfach nach einer Koordinate sozusagen.
Mhm.
Beziehungsweise nicht nach einer Koordinate, sondern nach einer Zeile oder einer Spalte. Und sagen einfach, was passiert denn, wenn ich einen Lichtstrahl durch A haue.
Mhm.
Und dann bekommt man vom Gegner eine Antwort. Und das kann sein, der Lichtstrahl kommt dann bei B raus und ist weiß. Oder der kommt bei 3 raus und ist himmelblau. Und daraus versuchen wir nacheinander zu erschließen, wie die Figuren angeordnet sind. Denn der Lichtstrahl prallt an den Figuren ab, an geraden Kanten. Wird er einfach wieder zurückgeworfen. Wenn man aber so eine Schräge trifft, dann wird er gespiegelt. Und der Lichtstrahl nimmt immer die Farben an von den Figuren, die er berührt.
Und das ist total interessant, weil das sich erstmal total komplex anhört und man denkt, wie soll das denn gehen? Aber wie es bei vielen Deduktionsspielen so ist, und ich finde, Orapa Mine ist vor allem in Deduktion in Reihenform. Wir machen ja wirklich nichts anderes.
Ja.
Also selbst bei die Suche nach Planet X, was wir auch beide super finden, ist da schon noch ein bisschen mehr Spiel drumherum. Also du hast eine Reihenfolge, die sich ändern kann. Du hast verschiedene Aktionen und so. Und hier ist es wirklich nur, ich hätte gerne Informationen, ich bekomme sie, okay, weiter geht's.
Genau, einfach nur nacheinander stumpf Informationen erfragen und Informationen bekommen.
Und wenn man gut ist, und ich würde sagen, man wird auch deutlich schnell besser bei dem Spiel, dann braucht man so 10 bis 15 Informationen eigentlich im Durchschnitt nur, bis man wirklich alles erforscht hat. Und wir haben jetzt schon auch, ich sag mal, die Mini-Erweiterung mit drin. Gibt es noch so ein Dreieck, was absorbiert. Das heißt, egal von wo aus der Lichtstrahl drauf fällt, auch wenn er vorher abgeprallt ist und so, dann kriegt der andere nur die Information absorbiert. Der kommt nirgendwo mehr raus. Und selbst damit geht es eigentlich ganz gut. Also ich bin jedes Mal fasziniert, mit wie wenig Informationen man einfach dieses komplette Raster nachvollziehen kann. Das finde ich total spannend. Das ist wirklich eine ganz tolle, geniale Idee.
Und es wird halt total, total spaßig, finde ich, wenn man dann die Frage bekommt, was passiert denn bei dem Lichtstrahl bei M? Und dann muss man erstmal selber so ein bisschen nachvollziehen, warte mal, der prallt jetzt hier ab und dann da und dann da und dann da. Und dann hat man einen schönen Sichtschirm, der einem anzeigt, welche Farbe denn rauskommt, wenn der Lichtstrahl bei verschiedenen Figuren abgeprallt ist, damit man nicht selber irgendwie ja, so ein bisschen Farbtheorien auswendig lernen muss. Ich finde das einfach, das macht Spaß.
Ja, ist richtig gut. Ich mag es einfach. Dauert auch nicht so lange, also so 20, 30 Minuten würde ich sagen, im Regelfall. Finde ich super spannend, eine große Empfehlung von uns. Also wenn ihr das, könnte sein, dass wir es auf der Messe vielleicht schon haben, ruhig schon mal aufschreiben den Titel. Wenn ihr Deduktion mögt, dann wird euch das gefallen. Also
ja.
Das ist so ein Titel, wir haben es ja am Anfang in der allerersten Folge schon erzählt. Es gibt auch viele Deduktionstitel der letzten Jahre, die rausgekommen sind, wo man gesagt hat, ja, okay, aber wo ist jetzt der Grund, warum ich das jetzt spielen sollte und nicht was anderes? Und ich finde, Orapa Mine hat das sehr gut geschafft, sich in diese kleine Riege vorzuarbeiten. Wir fahren da wirklich jetzt nur noch wenig Spiele nebenein, also Suche nach Planet X, die Alchemisten, wie heißt das, Shipwreck Arcana und Orapa Mine. Das wären so die vier, die mir jetzt sofort einfallen würden, wo ich sage, das sind Top-Deduktionsspiele.
Ja, also ich finde, Orapa Mine ist ein absoluter No-Brainer.
Absolut.
Also wenn man Deduktion mag, einfach einkaufen.
Ja, einfach einkaufen. Und ich sehe auch gerade, dass es tatsächlich eine Erweiterung bzw. ein neues Spiel geben wird.
Oh.
Nämlich Orapa Space entwickeln sie gerade.
Okay.
Das Spiel kommt von Junghee Choi und Wonjin Jill. Und das scheint tatsächlich in Südkorea ja dann auch super gelaufen zu sein, wenn sie jetzt schon direkt einen Nachfolger rausbringt. Finde ich super.
Denn da, hast du da schon Infos gesehen, weitere?
Nee,
was das
außer
denn ist?
Dass es dieses Jahr kommen soll. Vielleicht schreibe ich dem mal eine nette Mail. Jetzt habe ich hier die Flasche umgeschmissen.
Oh, das ist aber nicht gut.
Jetzt ist hier alles nass. Mit diesen Worten.
Wie gut, dass wir eh gesagt haben, noch ein Spiel und jetzt sind wir dann am Ende. Das wäre sonst ein bisschen blöd.
Ja, gut. Sehr schön. Wir sind heute sehr schnell gewesen. Ne? Also vorletzten Folge haben wir so wenig Spiele geschafft und heute war das wirklich zack, zack. Wobei es waren auch viele kleinere Spiele
ja,
dabei.
Ja, das stimmt. Über so ein kleines Spiel kann man ja nicht 30 Minuten reden.
Ja. Wir haben noch viele im Petto. In der nächsten Folge erwarten euch wunderbare Titel.
Nein, tausende Spiele.
Ja, wir haben Strange World, wir haben Instinct, Citizens of the Spark.
Nein, jetzt hör auf. Nachher vergisst du, dass du nächste Folge darüber reden wolltest.
Nein, ich habe mir das in den Tab reingeschrieben. Ja, bis dann haben wir die auch noch ein paar Mal mehr gespielt. Freut euch drauf, wir hören uns einfach nächste Woche. Und ich würde sagen, macht euch eine wunderschöne Woche, spielt was Schönes und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. In der Beschreibung findet ihr alles auf Instagram, ebenso quasi einen kleinen Bilderordner mit allen hier erwähnten Spielen heute, die wir besprochen haben, mit Bildern. Falls ihr das nebenher anschauen wollt, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, so wisst ihr es für die nächste
Folge.
Aber
ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn man jetzt neugierig geworden ist und sich nichts drunter vorstellen kann, dann kann man
jetzt
trotzdem mal gucken.
Dann jetzt mal rüber, aber ganz schnell. So, ich würde sagen, macht euch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.